Arabisch, noch was? Aramäisch, Griechisch. Aramäisch, das war Aramäisch. Hört sich wirklich ein bisschen Arabisch an, ja. Also die Muttersprache Jesu. Genau, vielen Dank auch an unser Grafik- und Medienteam für den Video. Und wir wollen jetzt einfach einsteigen in eine ganz neue Serie, nämlich in das Vater Unser oder das Unser Vater. Wisst ihr, in der Schweiz betet man Unser Vater, nicht Vater Unser. Ich damals nach Deutschland kam, aus der Schweiz, ja, da waren die Leute dann irritiert gewesen, wenn ich dann angefangen habe, lass uns gemeinsam beten, Unser Vater. Und ich habe mich gewundert, warum keiner mitbetet. Ja. Okay, auf alle Fälle ist das ein ganz, ganz starkes Gebet. Wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen. Eigentlich ein Schlüsselgebet. Und wollte ich heute richtig schon durchstarten, aber heute gibt es eigentlich nur den, ich habe es so ausgedrückt, den Lifestyle zum Vater Unser, den Lebensstil, die Voraussetzung zum Leben. Es gibt tatsächlich nur eine Frage, die die Jünger an Jesus hatten, wenn es um das Wie ging. Wie macht man etwas? Jesus, erklär uns das doch mal. Und das war, wie betet man? Ja, wir lesen das in Lukas Kapitel 11, Vers 1. Es begab sich aber, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dieser Vers beginnt mit, es begab sich. Und ich hatte das letzte Woche bereits gesagt, das ist eine ganz interessante Formulierung, das ist nicht irgendeine fromme Sprache, sondern es begab sich, das soll zum Ausdruck bringen, das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist ein Gottmoment, von Gott eingefädelt. Die Jünger stehen da und sehen Jesus und merken, boah, wie er im Gebet ist, das möchten wir auch. Wir möchten diese Verbindung zum Vater im Himmel haben. Und so könnte man auch sagen, dass du jetzt heute Morgen hier bist. Das ist auch kein Zufall. Du sagst zwar, naja, ich gehe immer in den Gottesdienst, weil das kann man heute auch gar nicht mehr so richtig sagen, ja, dass das so zum festen Programm gehört von jedem. Soll das eigentlich? Aber es ist kein Zufall, sondern es ist so ein Gottmoment. Es begab sich, dass du heute Morgen hier bist und ich bin echt gespannt, was Gott dir zu sagen hat. Und ich möchte einfach noch mal kurz beten und ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt hier unter uns bist. Und mir ist das irgendwie so in den letzten Monaten so bewusst geworden, dass wir es einfach direkt mit dir zu tun haben und dass wir direkt jetzt mit dir sprechen, dass du uns hörst. Und dass du uns auch antwortest. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass du vielleicht eben schon in der Anbetungszeit geantwortet hast, in der Segnung, jetzt in der Predigt, vielleicht in der Begegnung vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, dass du sprichst. Und wir wollen Gott, Jesus, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen hören, wie du in unser Herz reinredest. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, dieses Vater Unser ist ein Schlüsselgebet. Und mir ist das nochmal so bewusst geworden, dass das Vater Unser das Gebet ist, was eigentlich fast jeder Deutsche auswendig kann. Also heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt jeder, auch nicht nur Deutsche, sondern auch international. Das hat etwas Positives und etwas Negatives. Das Positive ist, wenn das wirklich so mega wichtig ist, dann ist in jedem Einzelnen, wie groß der Atheist auch immer ist, irgendwo, wenn er nur auf einer Beerdigung oder auf einer Hochzeit oder sonst wo war, ist irgendwo dieses Dynamit da, eine Begegnung mit Gott. Das ist mega. 80 Millionen Menschen und natürlich auch weltweit. Das Negative vielleicht auch da kurz angesprochen, dass leider das Vater Unser in vielen Veranstaltungen so stark liturgisch ist, dass es irgendwie meines Erachtens nach, das ist meine Beobachtung, Menschen gar nicht so richtig erreicht. Ja, man kommt so in einen Leiermodus rein und dann gehört irgendwie dazu und das tut irgendwie gut. Ja, ich kann auch Rosenkranz beten oder sonst was. Das tut irgendwie gut. Bei der Bergpredigt gibt Jesus ja, es steht ja an zwei verschiedenen Stellen, einmal in Lukas und in Matthäus. Und in Matthäus ist, sagt Jesus, erklärt dieses Gebet im Rahmen seiner Bergpredigt. Und da führt er noch ein, und das schauen wir uns heute mal an. Da haben wir eigentlich auch vor anderthalb Jahren schon mal diesen Text angeschaut. Er sagt, hey, es gibt sozusagen eine Voraussetzung für dieses Gebet. Ich habe es jetzt mal Lifestyle genannt, Lebensstil, ein Leben, was voraussetzt, dass dieses Gebet uns erreicht und dass das Gebet was macht mit uns und in unserer Beziehung mit Gott. Und das finden wir im Matthäus Kapitel 6, Vers 5 bis 16. Und weil wir das ja alle gewohnt sind, oder mal zumindest viele, bei uns jetzt weniger, dieses Vaterunser wird ja oft, sehr oft auch laut gesprochen, habe ich gedacht, lass uns dieses Gebet doch mal laut miteinander sprechen. Okay? Jetzt habe ich es aber noch erweitert. Ich habe gedacht, lass uns doch diese Vorrede zum Vaterunser auch noch mit reinnehmen. Dass wir einfach mal diesen Bibeltext, ich weiß, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, so in vielen Ami-Gemeinden wird das regelmäßig gemacht, da wird immer der Bibeltext gemeinsam gelesen. Ich dachte, wir lassen uns mal ein auf dieses Risiko, ja, dass ihr es euch nicht ganz so bequem macht, steht doch mal auf, da kann man natürlich durchatmen, okay? Und ihr dürft dann auch so laut sprechen, weil ich weiß, ihr habt kein Mikrofon, ich habe ein Mikrofon, dass wir das gemeinsam sprechen. Wir versuchen mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also, es beginnt mit dem Vers 5. Die Verse sind noch ein bisschen durcheinander, aber ich leite euch da ein bisschen an und bitte sprecht das doch mit. Ready? Super. Auf Aramäisch nicht. Nächste Woche. Gut. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Menschen bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, super, klasse. Was für ein Text. In diesem Text tauchen drei Begriffe auf, ja, das haben wir am Anfang gesagt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht heucheln, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern und wenn ihr fastet, sollt ihr nicht verdunkeln. Zum Fasten kommen wir gleich noch, das Fasten und Beten hing immer sehr, sehr stark zusammen. Wie gesagt, das ist so mehr oder weniger das Intro oder um das sogenannte Vaterunser herum. Und ich glaube, wie gesagt, hier liefert Gott oder Jesus uns ein Schlüssel für das Vaterunser, damit wir wissen, damit wir richtig beten, nämlich mit der richtigen Haltung beten. Und darüber hinaus glaube ich, dass das auch ganz wichtig ist für, deswegen mal dieses Wort Lifestyle oder Lebensstil, dass es ganz wichtig ist, diese drei Begriffe, wie wir Umgang haben miteinander in der Welt, in deiner Berufswelt, in der Familie, miteinander, sind drei mega Schlüsselbegriffe. Und die hängen auch ganz stark mit meiner Beziehung zu Gott ab. Also das hängt alles irgendwo ineinander. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie wir dieses Tor auch noch mehr geöffnet kriegen in eine Beziehung, im Dialog mit Gott und im Dialog und im Miteinander mit unseren Mitmenschen. Dazu nochmal dieser erste Punkt. Nicht heucheln. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. So, und während du diesen Text siehst, jetzt versuch mal mit deinem so einem inneren Bild, vielleicht schließt du auch die Augen dazu, weiß nicht, stell dir mal das jetzt bildlich vor, was hier passiert. Was stellst du dir vor, wenn du diesen Text liest? Mach einfach mal so innerlich, denk mal drüber nach, das Szenario. Ich glaube, die Anwendung ist hier ein bisschen verzerrt. Wir sehen, du siehst vielleicht jetzt irgendeinen orthodoxen Juden in der Synagoge stehen, irgendein Pharisäer, vielleicht kennst du es nur aus den Kinderbüchern, ja, ein bisschen verbiesterter Blick drauf oder so, oder einen orthodoxen Juden vor der Klagemauer, wie er da betet und macht und Jesus sagt, hey, vergiss es, das ist nicht in Ordnung. Das ist aber ein Zerrbild, das steht da gar nicht. Das steht also nicht, also dass Jesus das kritisiert, dass Menschen in den Synagogen stehen und an den Straßenecken beten. Es wäre schwierig, weil das hat er selbstständig gemacht. Ja? Jesus war ständig in Synagogen unterwegs, er hat ständig an Straßenecken gepredigt. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, dass das verkehrt ist oder auch schwierig ist. Das Problem ist die Motivation, die wir hier sehen. Das steht nämlich da unten. Ja, nicht, dass sie an den Synagogen stehen und dass sie an den Straßenecken stehen. Synagoge heißt eigentlich nur übersetzt Bet Knesset. Ja, und Bet Knesset ist ein Versammlungshaus. Also überall. Du bist auch heute Morgen in der Synagoge. Das ist auch eine Synagoge. Wo Mensch, Gläubige zusammenkommen, da ist Synagoge. Und du bist kein Heuchler, dass du jetzt heute Morgen hier bist. Und du bist auch kein Heuchler, wenn du in der vergangenen Woche an der Gebetswoche teilgenommen hast. Ich weiß nicht, wer war von euch am Freitag vielleicht auf der Straße und hat mitgebetet auf der Straße. Du bist auch kein Heuchler, das ist eher das Gegenteil, ja. Du stehst da nicht auf der Straße, hoffentlich sehen mich viele. Es ist eher so, du stehst da so, ja, wisst, was ich meine. Ja? Und du bist auch wahrscheinlich kein Heuchler, wenn du in deinem Betrieb einen Zettel aufhängst, wo du einen Gebetskreis gründest, ja, dass du sagst, hallo, das bin ich. Ja, da tut man eher sich ein bisschen bedeckt halten. Also wie gesagt, das meint Jesus gar nicht. Das ist sogar alles gut, das zu machen, sondern es ist die Motivation. Aus welcher Motivation tue ich etwas? Das Wort Heuchelei, Hypokrisie, ist ein moralisch negatives Verhalten, bei dem eine Person absichtlich nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Ein anderes Wort wäre Scheinheiligkeit oder vielleicht auch Doppelmoral. Ich denke, da ist es einfach wichtig, an dem Punkt, dass wir uns immer fragen, was ist unsere Motivation für etwas, was wir tun? Wenn ich bete, was ist die Motivation? Bete ich, weil ich Gott begegnen möchte? Oder warum lese ich meine Bibel? Oder bete ich oder lese die Bibel, weil das halt sein muss? Ja? Oder warum gehe ich in den Gottesdienst? Ich finde, das ist ja was Positives, dass auf der einen Seite, dass heute nicht mehr so die Verbindlichkeit da ist. Früher war das so, ja, man muss, also das ist Gesetz, du musst in Stund, jede Woche, da musst du hin. Warum? Weil der Herr das so will und weil sonst wahrscheinlich jeder da irgendwie sagt, wo ist denn der? Ja? Aber auch da, deswegen, um das zu sagen, es war nicht immer die richtige Motivation, es war nicht unbedingt biblischer, dass jeder Christ sonntags im Gottesdienst war. Wenn die Motivation nicht stimmte, nämlich nur wegen den Leuten oder nur, weil es sonst Ärger gibt mit Gott. Natürlich sage ich dazu nicht, dass es gut ist, dass wir heute so eine Unverbindlichkeit haben. Da kippt man wieder von auf der anderen Seite runter, dass man ein Stück weit Freiheit gefunden hat, aber da werden plötzlich alle anderen Dinge wichtiger, wie das Gott zu begegnen. Da muss man auch nach der Motivation fragen. Also auch hier hinter, warum tue ich Dinge? Warum tue ich Dinge Gott gegenüber? Tue ich aus einer Pflicht heraus? Ich meine, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe eine wunderbare Erziehung genossen, Riesenvorrecht im positiv geprägten Umfeld aufzuwachsen, umbetet. Das ist schon, ich glaube, ich habe mich als Fünfjähriger mein Leben Jesus gegeben. Deswegen finde ich das auch so klasse, dass wir für die Kleinen hier beten. Weil ich sagte, ich will mit Jesus leben. Aber das war das Positive und ich habe erlebt, hey, dass da ein Jesus ist, ein Heiland ist, zu dem ich kommen kann schon als Kind. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwas anders zu wählen. Aber gleichzeitig, und das war die Kehrseite, gab es auch einen Verhaltenskodex, den ich mit auf den Weg bekommen habe. Ja? Zum Beispiel, was bei uns ganz wichtig war, was werden die Leute denken? Wir können doch nicht so ein Auto fahren, was werden die Leute denken? Menschenfurcht. Aber auch dieses pass auf, kleines Auge, was du siehst, ja? Denn Big Brother is watching you. Ja, das ist so dieses Ding, aufpassen, sonst passiert hier irgendwas. Also als Gottesfurcht bezeichnet, aber war es wirklich Gottesfurcht? War es eine echte und war es wirklich das richtige Gottesbild, was da vermittelt wurde? Und aus welcher Motivation hat man das gemacht? Nun, ich musste mich da lange, lange freischwimmen von. Und viele Freunde von mir haben sich so weit freigeschwommen, dass sie sagen, hey, sorry, ich muss das Korsett wegwerfen und du bist halt eben weg vom Fenster. Und du kennst vielleicht auch viele, die sagen, ich bin doch nicht bescheuert und gehe doch nicht mehr da in den Gottesdienst und Gemeinde und sonst irgendwas. Aber ich durfte mich freischwimmen und das ist echt auch Gnade, zu erleben, wow, das ist sowas Befreiendes. Dass er uns frei gemacht hat, auch von Religiosität. Singen wir das Lied heute noch? Habt ihr das habt ihr eben geprobt, oder? Cooles Lied. Dass er uns frei gemacht hat, auch von diesem Druck, von diesen ganzen Sachen. Und ich überprüfe die Motivation. Heuchelei geht natürlich auch, das ist ja mehr verbreitet. Ich denke, da werden wir auch so ein bisschen getriggert aus unserer Umwelt um uns herum, wo viel Heuchelei halt eben auch geschieht, Falschheit, Glamour, Show, alles, was du an Show siehst. Jemand hat mal gesagt in einem Interview oder irgendwo habe ich das mal gesehen oder gehört, er hat gesagt, hey, das war ein Insider aus dem Fernsehen, der hat gesagt, im Fernsehen geschieht nichts aus Zufall. Ja, du siehst ja diese spontanen Shows, boah, was können der coole Witze machen, wie ist der so spontan? Es ist alles Drehbuch, ausgefeilt bis ins Detail. Er hat gesagt, jede Panne, die du da siehst, alles eingeübt, einstudiert. Man könnte sagen, Heuchelei. Es muss perfekt sein. Leider ist es ja manchmal auch so in unseren Gemeinden. Ja? Ich meine, uns ist das auch wirklich ein Anliegen. Hey, heute Morgen Lob an die Technik und euch Worshipper. Es war kein Sound da. Es war kein Nix. Es war nichts da. Und wir dachten schon, okay, dann machen wir halt eben ohne. Und für mich ist das, ich komme dann in Panik. Aber dann war so, als würde der Herr zu mir sagen, hey, guck dir mal deine Predigtnotizen an. Ja, lass doch mal. Vielleicht ist es heute mal so wie in der ersten Gemeinde. Solange wir noch Licht haben hier, ist doch ganz gut. Ja? Reden wir ein bisschen lauter. Das haben die im Alten Testament ja auch gemacht. Ja? Irgendwie haben sie es auch geschafft, dass Mose so 2 Millionen Menschen reden konnte. Ja. Aber versteht ihr, bei dem, was ich hier heute Morgen sage, das eine schließt dir das andere nicht aus. Aber auch da schauen. Und wisst ihr, ich beobachte was in unserer jungen Generation, die jetzt nachwachsen. Und ich finde das richtig gut, das ist eine Trendwende, dass junge Leute viel mehr das Authentische suchen. Selbst in Firmen hat sich das ja auch schon rumgesprochen, was jetzt alles so in die Firmen reinkommt, dass Authentizität mega, mega wichtig ist. Und das siehst du auch bei den ganz Jungen. Und ich möchte jetzt einfach mal mich weit aus dem Fenster hängen und mal was kritisieren. An uns. Wisst ihr, wenn junge Menschen sagen, wenn es ehrlich ist, ja, wenn junge Menschen sagen, wir haben genug von eurem jahrzehntelangen Palaver über Erderwärmung und dem Geheuchel, wie sehr euch das im Herzen liegt, Und sie gehen dann auf die Straße oder rufen ins Mikrofon, how dare you are. Ja? Dann zeigt das doch erstmal ganz subjektiv von außen. Wir haben die Nase voll von dem Geheuchel. Wir wollen Taten sehen. Wenn, das sage ich auch dazu, wenn das echt ist, ja, wenn das echt ist und nicht auch inszeniert ist. Aber grundsätzlich ist für mich das so ein bisschen, dass wir dann auch schnell dabei sind, boah, die Jungen, boah, die sollen erstmal richtig was schaffen und so, ja. Aber sorry, ich wäre früher nicht für irgendwelches Klimazeugs auf die Straße gegangen, ja. Aber nur mal zu sagen, ich glaube, darin liegt auch eine Chance. Da ist eine Sehnsucht dahinter nach Echtheit, nach Authentizität, nach Dingen, die da sind. Und ich glaube, Menschen sehnen sich danach. Und da sehe ich auch als Chapel für unsere Gemeinde eine richtige Chance, sowohl im Gemeindeleben als auch im Gottesdienst, dass die Welt erleben kann um uns herum, dass wir Leute mit reinbringen können und können sagen, hey, komm doch mal hier zur Chapel, komm doch mal in den Gottesdienst, vielleicht auch in den Hauskreis und erleb doch mal Menschen, dass die nicht einfach nur meinen, sie müssen heucheln, sie müssen irgendwas vorspielen. Und ich glaube, unser stärkstes Zeugnis ist unsere Authentizität, das Echtsein. Das beginnt bei mir beim Redner, bei der Worship-Band und allen. Ich glaube auch, dass die Gemeinde, denk nicht, ich komme hier vom Thema weg, ja, das gehört mit dazu. Wir reden ja immer noch vom Intro fürs Vaterunser, ja. Aber ich glaube, dass die Gemeinde von morgen halt keine hippe Gemeinde ist. Wir haben heute viel Lifestyle-Churches und es ist ganz wichtig, Licht und alles Mögliche. Und wie gesagt, ich bin auch nach wie vor dafür, ich liebe das, dass wir es so gut wie möglich machen. Und es ist bei uns so ein Haufen Luft nach oben. Licht ist gut jetzt mittlerweile. Ja, das ist richtig klasse. Ja. Aber versteht ihr? Es ist ein Haufen Luft nach oben. Aber dass die Gemeinde von morgen nicht daran erkennbar ist, dass sie hip ist, sondern die Gemeinde von morgen ist erkennbar, dass sie authentisch lebt miteinander und mit Gott. Und hier kommt die Kurve wieder zu dem ersten Punkt hier, ja, zu diesem Nicht-Heucheln-Punkt. Wenn du das anstrebst oder das auch lebst, dass du sagst, ich will echt Beziehung zu Gott leben und pflegen, dann hat das Auswirkungen. Im Chronik 7, Vers 14 steht, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Werken, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Auch genau das ist das. Wenn mein Volk, wenn die Menschen, die nach mir fragen, hier ist das Volk Israel gemeint. Das ist bis heute auch noch gemeint. Aber hier sind auch alle Nachfolger gemeint, die dazukommen. Das bist du und ich. Und eigentlich heißt das, wenn ihr echt seid, wenn ihr einfach euch öffnet und erkennt, wer ihr wirklich seid, euch demütigt, heißt es hier. Wenn ihr mich wirklich echt sucht und ihr sucht mich nicht, ihr betet nicht, weil es halt dazugehört, weil ihr denkt, Gott ist sonst böse oder weil ihr denkt, was wird der andere denken, sondern wenn es von Herzen kommt und wenn ihr von Herzen dann umkehrt, weil ihr merkt, ihr seid auf dem Holzweg, wenn das echt ist, wenn das Herz da ist, ja, wie sagt Jesus, das wichtigste Gebot, von ganzem Herzen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft. Wenn er es voll ganz tut, ungeheuchelt, dann komme ich, dann passiert es, dann ist die Verbindung da. Merkt ihr, da sind wir im Vater unser und dann betest du, unser Vater. Und dir wird plötzlich bewusst, boah, das ist mein Daddy, mein Papa, zu dem komme ich jetzt. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf das Miteinander. Als wir in unserer Auszeit so wirklich ganz interessante Begegnungen hatten, kann ich so sagen, mit Gott, hat es automatisch was gemacht im nächsten Schritt, dass wir gedacht haben, okay, wo ist unser Verhalten falsch gegenüber Mitmenschen? Natürlich schon in der Ehe angefangen und darüber hinaus. Und ich glaube, das macht was. Und so schaffen wir Veränderung. Und das kommt aus unserer Beziehung mit Gott heraus. Es wirkt der Heilige Geist in uns. Also zuerst hier nicht heucheln, dieser Lebensstil zum Vater unser, nicht heucheln, der Beziehung zu Gott, das macht was und dann verhalten wir uns auch unseren Geschwistern gegenüber authentischer. Wie schön ist das, zusammenzukommen in einem Hauskreis, in einem Gespräch und einfach offen und ehrlich zu sein. Und dann passiert was. Das macht was auch mit unserem Verhalten in der Welt, wo du drinstehst, an deinem Arbeitsplatz oder egal wo. Da gibt es ja auch so, die Leute haben um dich herum haben vielleicht nur Glanz und Glamour und Glitzer und erzählen, wie wunderbar das Theater war und das Musical und der Urlaub und hier wird das alles schön und gut. Aber auch dahinter steckt eine mega Sehnsucht nach Echtheit. Und vielleicht hast du das schon erlebt, wenn du dich mit einem Untergebenen, mit deinem Mitarbeiter, mit deinem Chef oder was auch immer zusammengehockt hast und ihr habt einfach mal über das Leben gesprochen. Ja? Und da ist was passiert. Da hat sich was gelöst. Und irgendwann kommt es vielleicht auch zum Thema, zu sagen, hey, warum bist du so offen? Warum kannst du dieses Leid, in dem du drin bist, tragen? Wie machst du das? Und schon bist du beim Kern. Und natürlich auch dir selbst gegenüber. Ja? Das ist Thema von letzter Woche. Das war so ein bisschen die Stadtpredigt gewesen. Wer die nicht gehört hat, also von mir jetzt, ja, nicht von der Chapel. Aber wer die gehört hat, da ging es Heuchelei mir selbst gegenüber. Wie oft mache ich mir was vor? Und ich muss meiner Seele sagen, meine Seele, was bist du wieder so unruhig in mir? Meine Seele, was versuchst du mir gerade wieder irgendwie da zu zeigen oder mich in eine falsche Richtung zu lenken? Ja? Man redet ja auch vom Fleisch oder der alten Natur, dass da plötzlich dieser Film läuft, von dem wir letzte Woche gesprochen haben. Und da geschieht dann Heilung, da passiert etwas. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen habe ich für diesen Punkt auch länger gebraucht. Die anderen beiden, die sind ein bisschen kürzer. Da heißt es beim zweiten, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr nicht ihnen gleichen, denn euer Vater weiß, dass ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also mal kurz, Heiden sind wir alle. Ja, früher hat man unterschieden zwischen Juden und den Heiden. Das war ja erstmal nicht eine Wertung, sondern es war einfach so. Und wir sind ja Menschen, die halt eben jetzt nicht Juden sind. Und damals hat man natürlich auch in den heidnischen Religionen wurden wahnsinnig viel geplappert und geredet und viele, viele Worte gemacht. Ja. Aber das kennen wir vielleicht auch in unserem Umfeld. Jesus spricht hier dieses Blabbern an als Gläubige im Gebet. Aber ich denke, dazu gehört alles Mögliche. Ja? Ich denke, wir verplappert manchmal auch Zeit, halt, weil man nicht betet. Ja? Weil man halt lange Sitzungen hat und redet und macht und tut und viele, viele Worte macht. Und bei allem muss man aufpassen, dass das, was wir machen, nicht ein Geplapper ist. Wenn ich jetzt hier vorne stehe, möchte ich auch nicht plappern. Ich bete darum, Gott bewahre davor, dass das ein Geplapper wird. Und du nachher rausgehst, ja, was hat denn eine Predigt? Keine Ahnung, 40 Minuten lang, blablabla. Oder auch der Anbetung, soll auch kein Geplapper sein. Das heißt, wir sind alle angehalten, wirklich zu schauen, das, was ich spreche, schalte ich das Hirn ab, wenn ich anfange zu beten, plappere ich einfach was? Oder ist das auch wiederum echt? Ist meine Gebetszeit Redeschwall oder Leidenschaft? Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich habe das öfters bei Neubekehrten gesehen, die wirklich von außen reinkamen und das gar nicht so kannten und da waren sie in der Gebetsgemeinschaft und sagen, ich traue mich nicht zu beten. Sag ich, warum denn nicht? Ich kann so nicht reden wie der. Der hat da 5 Minuten geredet und kann ich gar nicht. Ich sagte, hey, mach doch einfach deinen Mund auf und sprich. Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus. Und das ist tatsächlich so ein wichtiger Impuls, ja, dass ich dich ermutigen will, auch für 2020, dass du Zeit verbringst mit Gott, dass du ihn suchst und dass du einfach deinen Mund aufmachst. Nicht einfach plappern, sondern einfach ihm dein Herz ausschüttest, da wo du stehst, da wo du bist. Und auch das, diese vertikale Ebene zu Gott, hat auch immer eine horizontale. Dieses Blabbern, denke ich, ist auch so ein Phänomen, was wir in der heutigen Zeit haben, dass heute mega viele Worte gemacht werden. Klar, auch in christlichen Kreisen, aber auch sonst wo. Vielleicht in deiner Firma, wenn du wieder mal am Weiterbildungsseminar bist und da wird geredet und geredet und geredet und geredet. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch das Buzzword-Bingo kennt. Kennt das jemand? Eine Hand hoch. also alle hier Geschäftsleute. Ja. Ich will das jetzt nicht ausführlich erklären, vielleicht nur den einen Satz. Da macht man sich einen Witz daraus, immer diese gleichen Worte und die Phrasen in einer Liste abzuhaken, damit die Vorträge ein bisschen lustiger werden. Ja? Weil diese Fremdworte, die dann immer fallen. Und ich denke, da müssen wir auch aufpassen, dass wir diese Worte haben. Ja? Diese Worte, die immer wieder mal so fallen, auch in unserem Glauben. Und haken das irgendwie einfach ab. Oder auch in unserer Gesellschaft, ja, zum Beispiel in dieser Debatten- und Diskussionskultur, wo endlos lang debattiert wird über irgendwelche Themen. Ich habe eben das Thema Klimaschutz angesprochen, man kann es schon fast nicht mehr hören. Das ist auch so ein Buzzword-Bingo. Ja, da fallen immer wieder die gleichen Sätze. Und man muss sich dann natürlich nicht wundern, wenn es dann Personen und Parteien gibt, die mit einfachen Lösungen dann punkten. Dass Leute sagen, ich habe die Nase voll, die wähle ich. Und das hat was Dramatisches, was Tragisches, dieses Blabbern in der Gesellschaft. Und ich glaube, der Schlüssel ist das Gegenteil. Und da komme ich auch wieder in unsere Beziehung zu Gott rein, dass wir wirklich auch mal wenig Worte machen, mal ruhig sind. Es geht, wenn ich sage, es ist wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Es geht nicht unbedingt darum, dass du jetzt Zeit verbringst, mal 10 Minuten dir nimmst, vor Gott sitzt und einfach redest. Vielleicht liest du mal einen Vers und kommst einfach mal zur Ruhe und meditierst darüber, denkst darüber nach und hörst mal. Wir hatten das letzte Woche auch gehabt in unserer Gebetswoche, dass wir einfach gesagt haben, jetzt lassen wir mal 2 Minuten Stille, wie die hat es eben vorhin auch gesagt, lass uns einfach mal zur Ruhe kommen. Atme mal durch, komm mal zur Ruhe, sag Gott, hast du irgendwas mir zu sagen? Öffne dich auf der Grundlage von dem ersten Punkt und dann mal schauen, was da passiert. Denn euer Vater, heißt es im Vers 8, haben wir eben gesehen hier, weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. In Prediger 5, Vers 2 steht, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Das hat mich einmal so angesprungen. Da gibt es übrigens ein wunderbares Anbetungslied zu. Soll ich euch das mal vorsingen? Nein. Einfach dieses vor Gott, du bist es. Und weißt du, Gott kennt und weiß alles. Vielleicht hilft dir das auch in deiner persönlichen Gebetszeit. Gott hat mich da mal dran erinnert, ja, weil ich manchmal so bete, ja Herr, du weißt doch das, und dann fange ich an aufzuzählen. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Oder Jesus, könntest du nicht? Und dann fange ich an aufzuzählen. Und Jesus sagt, ja, ich kann. Stell dir vor, du gehst zu deinem Arzt und sagst dem Arzt, Herr Doktor, könnten Sie nicht das und 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 das machen? Da sagt der Arzt, ja, Moment mal, bist du jetzt hier beim Arzt? Also möchten Sie jetzt hier Hilfe haben oder möchten Sie mir einen Vortrag halten? Verstehst? Dass man da auch schaut, wie beten wir? Oder wenn du Jesus sagt, ja Herr, und dann habe ich das erlebt, dies erlebt, jenes erlebt. Und das weiß er auch schon. Und das ist ja so stark bei diesen 3 Sachen, die ich genannt habe. Herr, der Gott weiß alles. Er kann alles und er sieht alles. Und in dem Bewusstsein komme ich zu ihm, weil er weiß, jetzt im Moment, wo du hier sitzt, er hat dein Leben voll im Blick. Er hat dich voll im Blick. Er sehnt sich nur danach, dass du zu ihm kommst und dass du Zeit mit ihm verbringst. Dass du ihm dein Herz ausschüttest in der direkten Ansprache und das erlebst, vielleicht ohne viel Worte zu machen. Und zu vermeiden, dass du vielleicht dir und auch anderen beweisen musst mit vielen Worten, heißt es im Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das Kämmerlein ist jetzt nicht wörtlich zu nehmen. Vielleicht kannst du im Kämmerlein gar nicht beten. Ich kann im Kämmerlein weniger beten, ich brauche eher so diese Weite des Waldes und der Wiese. Oder sonst vielleicht in deinem Autolein, ja? Wo auch immer, aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du vielleicht dir das mal vornimmst für 2020, Gott zu fragen, Gott, wo gibt es diese Begegnungsorte, wo es mir am leichtesten fällt, dir zu begegnen? Das muss nicht der Ort sein, den dein Nachbar vielleicht noch nicht mal dein Ehepartner hat, sondern das kann ein ganz anderer Ort sein. Frage ihn und dann begegne ihm dort, da wo du völlig unabgelenkt bist. Und dann schütte dein Herz aus vor ihm. Aber nutze natürlich auch das Umfeld von einer Gemeinde, da wo wir sind. Und wenn Jesus sagt, blab nicht blabbern, dann denk nicht, oh, jetzt darf ich nicht meinen Mund aufmachen und reden, sondern doch, rede das, was du meinst. Und wenn das halt theologisch jetzt irgendwie, du kannst es nicht so formulieren, ja, du bist halt eben nicht so, keine Ahnung, dann betest du einfach das, was dir kommt. Mach deinen Mund auf. Das muss nicht theologisch wohl formuliert sein oder mit irgendwelchen schlauen Worten, sondern du öffnest einfach dein Herz und betest und sprichst. Und dann wirst du erleben, wie es da Auswirkungen gibt. Und bei dem dritten ist das genauso. Da geht es um das Fasten. Ja? Ich habe eben schon gesagt, das hängt natürlich auch ganz stark zusammen mit dem Beten. Sollt ihr nicht finster dreinschauen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit sie von den Leuten bemerkt werden, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Fasten tut man ja eigentlich oft auch aus einer Not heraus. Ja? Wenn man durch Leid geht, wenn man Schweres erlebt. Und auch hier gehen einige Leute gerade im Moment durch Leid. Und auch da wieder, ey, das ist so interessant, Menschen zu beobachten. Und mich ermutigt das dann zu sehen, ich habe euch hier mal ein Bild mit, also das Bild kennt ihr ja mittlerweile, mitgebracht und ich dachte so, okay, jeder weiß, wer da gemeint sein soll, ja, in der Mitte. Jesus, wie er da steht. Aber ich dachte so, wenn es hier heißt, sollen wir nicht finster reinschauen und so weiter, wie die Heuchler, also dann meint Jesus damit, jetzt nicht so machen, dass jeder sagt, das ist bestimmt ein Christ. Ja, so wie der guckt. Nein, ich glaube, dieses Bild hat für mich so ein bisschen Bände gesprochen. Das Bild sagt auch nicht, da steht jetzt einer mit dem Heiligenschein und er zeigt den Zeigefinger, ja, nach dem Motto, du, ich bin heilig und du schlimmer Sünder. Sondern ich dachte so, dieses Bild könnte so ein bisschen was vermitteln, was Jesus hier sagen möchte, was ihm ein Anliegen ist, dass wir nämlich das nicht verdunkeln, was er in unserem Leben tut. Ja, das Bild ist relativ dunkel und da steht einer in der Mitte, der steht auch ein Stück weit im Dunkeln und der hebt seinen Finger. Ich glaube nicht, das ist der Finger hier, der du böser, sondern dieser Finger, der weist so auf ihn hin, auf Gott, auf unseren Gott. Und da ist dieser Heiligenschein in diesem Dunkeln drin. Und ich glaube, und das erlebe ich hier auch bei einigen, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, sie gehen durchs Leid, aber da ist nichts verdunkelt. Da leuchtet etwas dahinter und das ist mega. Als ich diese Beerdigungs gesehen habe von der Rachel Hämmerling, ist mir das so bewusst geworden. Diesen Gottesdienst, der gezeichnet war, natürlich mit viel Leid und viele Fragen, aber trotzdem in diesem Licht zu sehen, in diesem dunklen Licht zu sehen. Fragen, die da sind, die auch dunkel bleiben, aber in diesem dunklen Licht zu sehen. Und das ist eine viel stärkere Message wie alles andere. Und ich glaube, durch solches Zeugnis, und wenn du vielleicht dieses Jahr durch dunkle Zeiten gehst oder gehen wirst oder gehen musst, dass in all dem Jesu Name verherrlicht wird. Und das wird passieren. Und hier ist, ich drehe das mal rum, wenn es hier heißt, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das geht, wenn ich das einfach nicht verstehe. Ja? Da kommt Leid und ich werde sauer auf Gott und was weiß ich auch immer, was da alles Mögliche passiert. Das hat auch seine Berechtigung in der Trauer, absolut. Aber in dem Ganzen zu sehen, Gott gibt uns eine Last auf, aber er hilft uns tragen. Und in diesem Tragen entsteht etwas. In dieser Geduld, in diesem Leiden ertragen entsteht etwas und Jesus sagt, hey, ich leide mit dir und du wirst den Lohn empfangen und da wird etwas passieren, weil du das nicht verdunkelt oder verfinstert hast. Und das, glaube ich, ist für uns wichtig. auch in unserer Beziehung zu Gott, ja, wie dieser Mensch, der da in der Mitte steht, zu ihm zu schauen und du wirst erleben, dass dieses Licht leuchtet, was andere nicht verstehen kann. Ich habe einen anderen Fall, wo jemand wirklich durch Leid geht und er sagt, ich kann es nicht begreifen, aber irgendwas ist da, was mich trägt. Und ich weiß, es ist Gott, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ist da. Und das ist das Licht, was leuchtet, damit wäre das nicht verdunkelt. Passen wir also auf, dass wir das nicht verdunkeln. Wir können das ja auch auf einer ganz banalen, auch zwischenmenschlichen Ebene verdunkeln. Ich sehe das manchmal in sozialen Netzen und ich bin manchmal erschrocken, wie gerade Christen immer dieses negative Zeugs posten. Die ganzen Verschwörungstheorien vorwärts und rückwärts. Da geht ja schon das Licht aus. Oh, ob das nicht auch wieder irgendein Zeichen ist, oder? Wisst ihr, und ich glaube, auch da sollten wir aufpassen. Wir sollten als Christen Menschen sein, die dieses Licht zum Ausdruck bringen. Die Zeiten werden noch dunkler, Leute. Noch dunkler. Vielleicht machen wir das Licht mal komplett aus, ja. Aber da in diesem Dunkeln drin zu sehen, da gibt es Hoffnung und das strahlt. Und dann werden die Hütten, da werden einige vielleicht nicht mehr kommen, die halt gedacht haben, ich dachte, das Leben mit Gott ist so easy cheesy, aber da werden neue Menschen kommen, die sagen, wow, danke für die Anwendung. Für alle Zuhörer hier, das Licht ist gerade ausgegangen und auch wieder an, danke Matze. Versteht ihr? Das ist das Ding. Ich schließe noch mit, also der letzte Vers, Matthäus 5, Vers 15 heißt es, man zündet auch nicht ein Licht ein und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit es leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Licht braucht man nicht da, wo es hell ist. Licht braucht man im Dunkeln. Da, wo es dunkel ist, braucht man Licht. Und mein Gebet ist, dass du eine ganz starke Beziehungsaufbau mit uns, mit Jesus erlebst. Und es passieren diese Dinge. Aber Gott prüft uns ein Stück weit auch daran. Ja? Also, lasst uns hier an dieser Stelle einfach nochmal zur Wiederholung. Das ist die Voraussetzung sozusagen für das Vaterunser, was dann folgt. Dass wir diesen Lebensstil richtig in uns drin haben. Also nicht heucheln, authentisch sein. Vor Gott und vor den Nächsten. Auch vor Gott, das ist das Erste, das Wichtigste. Dann das Zweite, nicht blabbern. Vor Gott zur Ruhe kommen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein Jahr, wo viele von uns Gott neu oder vielleicht das erste Mal hören werden. Und um zu hören, muss ich auch zur Ruhe kommen. Ja? Und dann auch da in der Echtheit die Beziehung mit Gott leben. Und das Dritte, nicht verdunkeln. Nicht verdunkel, verdunkel es nicht noch. Ja? Tu dieses Licht, was Gott in dich hineinsetzt, auch in der schweren Zeit, nicht noch den Scheffel drauf, sondern nutz diese Zeit, dass dich das in die Gegenwart Gottes treibt und du wirst seine Gegenwart erleben. Du wirst es erleben, dass er dir begegnet. Und das wollen wir jetzt anwenden, indem wir nochmal Gott anbeten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen.